Freue mich, dass Sie sich heute Morgen auf den Weg gemacht haben. Wenn wir uns hier sammeln zum Gottesdienst, dann hat das nur einen Grund. Jesus ist auferstanden. Er ist mitten unter uns und er hat ein lebendiges Wort an uns. Der Apostel Paulus sagt mal, wenn Jesus nicht auferstanden ist, viele Christen stellen das ja als eine nicht ganz geklärte Sache da, dann sind wir die elendesten von allen Menschen. Auch unser Christsein steht und fällt mit dem auferstandenen Christus. Du kannst nicht glauben, du kannst nicht wirken, du kannst den Willen Gottes nicht erfüllen, wenn Christus, der Auferstandene, nicht in dir lebt, und du kannst nicht selig sterben. Ich will Sie grüßen mit dem Wort von Jesus: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und jetzt singen wir: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Dass wir das begreifen, das soll jetzt in meinem Leben wirksam werden, die Auferstehungskraft von Jesus. 115, den ersten Vers und die beiden letzten. Wir wollen miteinander den Psalm 34 beten. 718 in unserem Gesangbuch. Und wir wollen miteinander sprechen. Den ganzen Psalm miteinander, so wie es das alte Gottesvolk in Israel gebetet hat. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du das wahr machst. Unter uns sind so viele Gebeugte, Gedrückte, Belastete, von großer Not Heimgesuchte. Und da wollen wir erfahren und erleben, wie du der Herr bist, auch in Krankheitsnöten, auch in großer Trauer, auch in Mutlosigkeit, auch im Verzagtsein, auch in Glaubenskrisen und in Versagen und Sünde. Wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du die Macht des Todes gebrochen hast und dass du als der Lebendige in unserem Leben Wohnung machen willst, dass wir in dir, in deiner Auferstehungskraft leben dürfen. Herr, wir bitten dich, dass du dieses Wunder wahr machst bei jedem von uns. Und wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns ganz persönlich bekümmert und belastet. Danke, Herr, dass du nahe bist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Amen. Das ist so schön bei unseren Liedern. Im Gesangbuch ist ja nur ein kleiner Schatz. Sie haben sicher nebenher noch andere Bücher. Aber mir ist so wichtig, dass Sie entdecken, wie diese Lieder eine Hilfe für Ihr Glaubensleben sind. Die Musik ist ja eine Macht. Der Teufel benutzt auch die Schmutzlieder, um sie so uns als Ohrwürmer in den Kopf zu setzen. Und wie viel mehr ist das, wo das Musikalische das Wort Gottes treibt? Und das ist ein Lied, zugegeben, der Anfang klingt ein wenig ungewohnt. Wach auf, mein Herz! Ja, unser Herz, das so oft bedrückt und schwermütig ist. Herz, wach auf und begreife doch die Auferstehungskraft von Jesus. 114. Das Lied 114, wach auf mein Herz, die Nacht ist hin. Und wir singen die Verse 1, 3 und 4, wo das dann aufgenommen wird. Quäl dich ein schwerer Sorgenstein, dein Jesus wird ihn heben, und vergiss nun, was da hinten ist, und such doch das neue Leben mit Jesus auch zu ergreifen. Leben. Das kann in Freudung so Hammersätze in so einem Lied. Es kann ein Christ bei Kreuzespein jomern, heulen, dann steht da, in Freud und Wonne leben. So einen Satz kriegen Sie gar nicht über die Lippen, wenn es nicht so ein herrlicher Kantor aus Norddeutschland uns in diesem Lied geschenkt hätte. Und die Verse sind alle so super. Der Löwe von Juda, das müssen Sie mal die Juden in Israel fragen. Als sie Jerusalem erobert haben, hat es geheißen, nicht durchs Löwentor für die Fallschirmjägerbrigaden. Und sie sind durchs Löwentor. Weil Israel, der Löwe aus Juda, Symbol, in Addis Abeba hat der heilige Selassie als großes Denkmal aufgestellt, den Löwen von Juda. Und in der Offenbarung, da steht ja Offenbarung 5, kennen Sie die Stelle. Als die Geheimnisse der Weltgeschichte nicht gelöst werden können und Johannes weint, niemand kann das Buch mit den sieben Siegeln öffnen. Und jetzt sagt der Engel, doch, der Löwe von Juda. Und er dreht sich um und möchte den Löwen sehen, den siegreichen Löwen. Und dann sieht er ein zerschlagenes Lamm, den gekreuzigten Jesus. Das herrlichste Siegeszeichen, das wir haben, den gekreuzigten Jesus. Der alles in seinem Opfer für uns besiegt hat. Dieses wunderbare Lied. Aber jetzt haben wir heute einen Text, einen langen Text, eigentlich sind nur drei Verse aus diesem Abschnitt unser Predigtext. Aber es ist immer so schwierig, wenn man den Zusammenhang nicht liest. Und dann kommen wir nicht mit. Sie haben die Bibel bei sich, das prima im Neuen Testament, Seite 239, Kolosser 2. Eigentlich ist nur Vers 12 bis 15 unser Predigtext, aber ich lese von Vers 1 ab. Ich will euch nämlich wissen lassen, sagt Paulus, welchen Kampf ich um euch führe. Was kämpft der Paulus denn? Und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. So was kämpft der Paulus? Damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe. Eine Gemeinde hat normalerweise keine Liebe voneinander, das ist ein Spruch. Wenn man miteinander Kaffee trinkt, hat man auch nur lange keine Liebe. Die Verbundenheit in Jesus Christus, das ist was ganz anderes. Man plötzlich merkt, wir stehen füreinander in der Gemeinde von Jesus, zusammengefügt in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Gemeinde ist immer bedroht von verführerischen Reden, offenbar. Seit den ersten Tagen war so. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Und Paulus war es relativ unwichtig, wie sie ihre Gemeindeordnungen gemacht haben. Das ist ja heute das Allerwichtigste in der Christenheit. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Gemeinde kann man so oder anders bauen. Der Glaube an Christus ist das Entscheidende. Das ist der Schlüssel. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren Trug. Ja, Philosophie ist doch gut. Paulus sagt, aber kann den Glauben nicht ersetzen. Reicht nicht an die Erkenntnis des Glaubens hin. Selbst die größte philosophische Weisheit dieser Welt nicht. gegründet auf die Lehre von Menschen, auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in Jesus, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Jetzt greift Paulus einen Brauch auf, der in Israel eine große Rolle spielt, aber in der Christengemeinde abgeschafft wurde. Sagt er, in Christus seid ihr auch beschnitten worden. Darum werden die Buben bei uns nicht mehr beschnitten, weil in Christus das Gleiche geschieht. Eine Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Das war die Sinndeutung, die ist viel besser jetzt erfüllt in Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat. Da fängt jetzt unser Predigtext heute an. Auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit Jesus lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden. Das heißt, unser Leben hat vor Gott nichts ausgetragen. Wir leben ja äußerlich. Vor Gott ist das tot, vergänglich. Tot war in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Ganz toller Satz. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Und dann fährt er noch weiter fort. Jetzt lasst ihr euch nicht ein Gewissen machen über die Kirchenordnungen. Nehmt die Kirchenordnung nicht so wichtig. Da geht Speise und Trank und Feiertag und Neumond und Sabbat. Das ist alles nichts Wichtiges. Für viele Leute und die Christen ist das Allerwichtigste, die Riten und wie man das macht. Lasst euch den Siegespreis von niemand nehmen, auch nicht von jemand, der dahergeht in Verehrung der Engel, ist auch wieder modisch, heute üblich, und sich dessen rühmt, was er in Visionen geschaut hat. Ist alles nichts gegen Christus. Liebe Schwestern und Brüder, das war ja wieder ein Osterfest, was da in Nigeria losging. Wie diese Bomben ausgerechnet am Osterfest explodiert sind. Ja, unheimlich. Nun ist das gar nicht neu. Das war zu allen Zeiten so, dass die Gemeinde von Jesus bekämpft, verfolgt und verlästert wird. Und der Paulus, als er diesen Brief schreibt, saß er gefangen. Nicht, weil er silberne Löffel gestohlen hat, sondern wegen der Predigt von Jesus. Das hat damals die Mächtigen so erregt, dass er gefangen gesetzt wurde. Und zwar nicht nur einmal. Und dann bis zu mehreren Jahren ohne Gerichtsverfahren. Und man denkt jetzt, dass der Apostel in diesem Brief ganz arg schreibt und sagt, Leute, das ist ein Kampf, den wir führen. Das sind die Verfolgungsmächte und die Feinde von Christus und da müsst ihr stehen, kein Wort. Der Paulus hat das als normal angesehen, dass Christen in Verruf geraten, verspottet und verlacht werden, dass der Name von Jesus in den Dreck getreten wird, auch heute. Schreibt schon im ersten Kapitel, ich freue mich meiner Leiden. Warum? Weil er mit diesem leidenden Christen zeigen kann, das ist nicht das, was uns bedrückt. Feindschaft, Spott, Verachtung. Ich freue mich meiner Leiden. Aber ich darf darin den Sieg von Christus vorleben. Dass das nämlich für Christus gar nicht wichtig ist. Und das war jetzt zu allen Zeiten so. In den schlimmsten Verfolgungen, auch in der Urchristenheit, wo man die Christen gefoltert, gerädert hat, umgebracht, den Löwen vorgeworfen hat. Was ist denn passiert? Die Gemeinde ist gewachsen. Heute wächst die Gemeinde nicht, das ist ein Spruch. Sie wissen nicht halt, dass Schon makaber, dass das heute so ein Thema ist. Wir leben der Schwindsuchtskirche. Aber die Gemeinde wächst, wo sie den Widerstand der Welt und den Spott erträgt. Und in Jesus ihre Stärke hat und dann angesichts des Widerstandes der Welt fröhlich sagt, ja, das ist unsere Position. Gestern Abend hat im Wort zum Sonntag ein Pastor aus Hannover gesagt, man soll im Leben keine feste Position haben, sondern so alles so relativieren. Und dann sagt er in einem Satz, wie etwa die evangelikalen Christen und die Salafiten. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Aber das haben wir in der Tat, eine feste Position, anders als die Salafiten. Wir haben die feste Position, ohne Jesus nichts. Wenn er nicht auferstanden ist, habe ich nichts und ich brauche ihn. Warum kämpft dann Paulus? Für was kämpft er denn? Ich habe einen Kampf. Paulus sieht eine ganz große Not, dass die Gemeinde Christus nicht mehr in der Mitte hat. Dass sie ihre Mitte verliert. Wissen Sie, dass in jeder Generation das neu errungen werden muss. Und es geht jetzt nicht bloß um die Gemeinde, es geht um unser Christsein. Das ist so schlimm, dass man sicher noch Lieder singen kann und beten kann und Traditionen ausübt. Aber der lebendige, auferstandene Christus, der hat keine Beziehung mehr zu uns. In ihm leben wir nicht mehr. Er erfüllt nicht mehr unsere Gedanken. Er ist nicht mehr die Autorität, unter der wir stehen. Er führt uns nicht mehr. Darum, ach, Corrie ten Boom hat das immer gesagt, die Feinde von außen sind für die Christen nie gefährlich. Sondern nur die Glaubenslosigkeit der Christen in ihrer eigenen Mitte. Und darum ist meine Frage an euch, ich bin froh, dass ich das noch einmal Sie fragen darf. War mein ganzes Leben wichtig. Wie stehst du zu Jesus? Ist er dein Herr? Beherrscht er dich? Folgst du ihm nach von ganzem Herzen? Oder bist du irgendwo noch nicht ganz entschieden? Das ist das Allerwichtigste. Daran entscheidet sich dein Leben und dein Tod, ewiger Tod. Sie wissen, wie schlimm das ist, wenn einer arm ist, sein Geld nicht reicht. Und trotzdem sage ich, die Frage, ob arm und reich, ist nicht vergleichbar mit der noch viel wichtigeren Frage, wie stehst du zu Jesus? Und ich weiß, wie schlimm Krankheiten wüten, auch viele von Ihnen belasten. Trotzdem sage ich, die noch viel wichtigere Frage, als bist du gesund oder krank bist, wie stehst du zu Jesus? Ist er dein Herr? Ist er dein Herr? Bestimmt er dich? Folgst du ihm nach? Hörst du sein Wort? Lebst du mit ihm? Denn wenn das fehlt, dann ist auch keine Christengemeinde da. Dann ist der Name Christ nur noch Schall und Rauch. Und das erleben wir leider heute auf Schritt und Tritt. Und wer die Geschichte der Christen anguckt, merkt, dass die Gemeinde nie zerstört wurde an den Verfolgern, sondern immer an ihrer eigenen Glaubenslosigkeit. Und das ist bei uns heute im reichen Westen die allergrößte Not. Wie kämpft noch ein Paulus? Was macht er denn das für die Gemeinde? Er kämpft betend. Das ist das Wunderbare, dass man beten darf. Auch für Enkel, denen man nichts mehr sagen darf. Herr, lass sie nicht los, dass sie bei dir bleiben. Sie haben doch dir einmal gehört. Die waren doch konfirmiert. Darf man vielleicht für den Ehemann beten, für Berufskollegen, aber auch für Gemeinden in unserem Land, für unsere Kirche und für die Freikirchen, für die Gemeinschaften. Es gibt überhaupt niemand, der davon verschont bliebe, wenn schon die ersten Christengemeinden kaum gegründet in der Gefahr standen. Das sagt Paulus in den ersten Versen, dass Christus nicht mehr in der Mitte steht. Paulus schreibt an die Gemeinde von Kolosse, wir sind mal mit einer Reise dort im Hügel von Kolosse gestanden, das ist ganz schwierig, weil nirgendwo mehr ein Schild dran ist, aber unser Guide hat es dann schließlich gefunden, es ist nur noch ein Trümmerhaufen halt von Kolosse da, ein Tell, und da sind wir draufgestiefelt. Und das ist direkt nebendran, neben der Nachbargemeinde Laodicea. Und Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde von Kolosse geschrieben, und schon im ersten Kapitel schreibt er, also im letzten Kapitel, lasst diesen Brief auch die Leute von Laodicea lesen. Und das ist darum so wichtig, weil die Gemeinde von Laodicea wieder auftaucht in der Offenbarung, wo Jesus sagt, Du hast viel Werke, ich kenne deine Werke, aber du hast die erste Liebe verloren. Furchtbar. Sie tut wahnsinnig viel. Die Leute sind alle erschöpft, lauter Termine und Veranstaltungen und tolle Sachen. Aber die Liebe zu Jesus fehlt. Und ohne die läuft gar nichts. Auf die kommt alles an. Und dann ist ganz wichtig, wie wir zu ihm sind. Und die anderen Dinge sind unwichtig. Ganz, ganz unwichtig. Wie wir uns organisieren und die Ordnungen, die wir uns geben. Das war in Laodicea so schlimm und das war nur ein Typ, so hören wir es immer wieder mit dem Text auslegen. Das war so wohltemperierte Gemeinde und der Herr sagt, ach, dass du doch kalt oder warm wärst, lieber wärst ein Hasser als dieses laue Christenleben. Und das ist die große Gefahr, die schon die Gemeinde von Kolosse bedroht hat. Und was ist denn die große Gefahr? Dass man sich verliert in Menschenmeinungen. Ach, was können Menschen für Meinungen haben? Da zerspaltet sich die Gemeinde in diese Interessengruppe und in jene Gedanken. Und noch ein bisschen Philosophie dabei. Aber wenn Jesus die Mitte fehlt, dann zerfällt die Gemeinde. Dass sie gestärkt werden, miteinander in der Liebe auf Christus hin. Weil uns das Allerwichtigste ist, nicht soll mehr werden, lieber auf Erden, auf der ganzen Welt, als du, der liebste Jesus, mein. Und Paulus spricht da vom Geheimnis von Christus. Das ist nicht rätselhaft. Aber was meint er denn? Man kann das mit dem natürlichen Verstand nicht ergreifen. Das ist uns einfach, wie man das Alphabet in der Volksschule lernt, dass man im Rallye-Unterricht Christusgeheimnis lernt. Das geht nicht zum Lernen. Da braucht man die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss den Schieber wegnehmen, die Binde wegnehmen, dass ich Christus erkenne. Und begreift das wirklich so, wie es in der Bibel steht. Genau so ist es. Das Geheimnis von Christus, und das ist so groß. Wie kann man denn Menschen in einer Welt der verführerischen Reden, wo alle ganz anders reden, auch mit frommen Worten das Evangelium verdrehen und vertauschen und alles andere einführen. Es geht doch bloß um die Liebe und alles, was sonst kommt, durchs Wort Gottes. Und das ist ein Geheimnis, müssen Sie merken. Die wichtigste Sache ist bei einer Gemeinde, dass man das Wort Gottes auslegt, weil im Wort Gottes der Geist Gottes uns die Augen öffnet. Und wenn uns Christus vor die Augen tritt, und das kann auch heute geschehen. Und ich habe so dafür gebetet, dass das bei Ihnen wieder ganz neu geschieht, dass Sie Christus sehen, der Ihr Leben trägt, in dessen Hand Sie nur fallen können. Das ist das Größte in unserer Todesstunde. Nicht der Arzt, der uns reanimiert. Nein, sondern dass jemand da sitzt am Sterbebett und uns Gottes Worte zuruft. Worte des lebendigen Christus. Wie oft habe ich das erlebt auf der Intensivstation mit Sterbenden dort unten im Bethesda. Leute, die sogar nicht mal oft in der Kirche waren, die es in ihrer Todesstunde noch auf einmal gefasst haben. Jesus lebt mit ihm auch ich. Und er lässt mich nicht los und für mich ist er auferstanden. Aber es sind doch ganz wenige, die es erst in ihrer Todesstunde begreifen. Darum verpasst man das Schönste im Leben, wenn man es nicht frühzeitig hat. Und darum ist das so wichtig, dass wir das begreifen, wofür Paulus kämpft. Und das ist auch immer wieder für uns in der Gemeinde wichtig. Die wichtigste Frage in einem Kirchengemeinderat, die wichtigste Frage in einem Werk, in einem Vorstand, sind wir noch richtig bei Christus? Sind wir von ihm geführt? Oder haben wir menschliche Schnapsideen, denen wir nachfolgen? Oder leitet er uns durch sein Wort? Und du darfst in deinem Leben die herrlichsten Entdeckungen machen über deiner persönlichen Stille. Das ist ein Geheimnis. An so vielen Plätzen sitzen sie da morgen, bevor der Sturm des Tages losgeht, und sie schlagen die Bibel auf und sie merken plötzlich, Jesus steht vor mir. Und er führt mich durch diesen Tag und alles, was mich belastet, so wie es den Abiturienten jetzt geht, darf ich in die Hand von Jesus legen. Und er führt mich wohl. Und was auch geschieht, ich bin in seiner Hand geborgen. Meine erste Frage ist, kennst du persönlich die Kraft des auferstandenen Jesus? Kennst du sie, die Kraft? Das ist nicht eine Idee und nicht ein Gedankengebilde, sondern dieses herrliche Wort, das der Paulus hier gebraucht, das man auswendig kennen muss. In Jesus liegen versteckt, verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alles, worüber man nachdenken kann. Wissen Sie, bevor ich predige, da lese ich immer wieder viel in Predigten von anderen bekannten Predigern. Und diesmal ist mir eine Predigt von dem Schriftsteller Manfred Hausmann ganz wichtig geworden. Ich kann das mit meinen Worten gar nicht wiedergeben. Wie solch ein großer Denker, der die Welt geliebt hat und auch anerkannt war von der Welt, dass sogar eine Briefmarke für ihn rausgegeben wurde, dann wird gesagt, das ist der ewige Traum aller Menschen, die ganze Fülle der Welt zu entdecken. Die Wissenschaft sucht das. Sie sucht immer, wie man überhaupt das Ganze dessen, was diese Welt ist, zusammenfassen kann. In der Wissenschaft, in der Philosophie sucht man einen tragenden Gedanken. Und er sagt, den gibt's nicht, den gibt's nur in Christus. So simpel ist wieder alles. Wie jedes Kind das auf einmal verstehen kann. Tod und Leben, Ewigkeit und meine vergängliche Zeit, das Geheimnis der ganzen Welt und was es überhaupt gibt, der Schöpfung und was wir haben. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die Fülle, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und darum war dem Paulus so wichtig, lass dich nie irgendwo hinführen, weg von Jesus. Ja, darf ich als Christ keine Naturwissenschaft betreiben? Darf ich als Christ keine Philosophie treiben? Doch! Aber wie sagt der Paulus? Wir nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam von Christus. Und all mein Denken in dieser Welt kann nur dort richtig geschehen, wenn es im Gehorsam von Christus ist. Ihr Techniker, die Grenze eures Forschens, eurer Möglichkeit ist in Christus gegeben. Prüft, was das für euch heißt. Und was das heißt für jeden mit seinem Planen und Wollen. Wo finde ich denn das? In seinem Wort. Da finden Sie den auferstandenen Christus. Das heißt, gleich am ersten, in den ersten Versen vom Kolosserbrief, wir können es jetzt nicht aufschlagen, Sie haben Bibel da, Kolosser 1, Vers 5. Das bringt in aller Welt Frucht, sagt der Paulus. Dieses Wort wirkt, öffnet den Menschen die Augen und leitet sie. Und darum ist so groß, dass Jesus uns das auch verspricht, uns zu, als der auferstandene lebendige Herr zu leiten. Und darum ist es auch so toll, darum gibt es immer wieder Aufbrüche, Erweckung. Eine Glaubensbewegung. Davon lebt die Mission. Der große Aufbruch heute im Iran, trotz der Verfolgung durch Khomeini, ganz viele Muslime werden Christen. Und Jesus wirkt allem Spott zum Trotz, obwohl ein Todesurteil auf jeder Bekehrung eines Muslims steht. Und dann geschieht das, der auferstandene Christ, das ist mehr als alle Religionen. Menschen begreifen plötzlich das. Im Buddhismus, überwältigen. Im Kommunismus hätten wir es doch nie gedacht. Was hat die Welt Angst gehabt vor dem Kommunismus? Und das ist plötzlich abgeräumt. Und dann kommt die Wende. Und die Gemeinde lebt und wächst, wie sie heute in China wächst. Dieser auferstandene Jesus will in deinem Leben genauso wirken. Ja, wie denn? In deinem Leben. Du knickst immer wieder vor den Versuchungen des Teufels und leb doch ein sieghaftes Leben mit Jesus. Du darfst das brechen, die Versuchungen der Sünde. Du darfst siegen. Und du kannst plötzlich im Gehorsam für Jesus leben. Heute ist ja der Sonntag, hat so einen komischen lateinischen Namen, Quasimodo Genti, von der Neugeburt. Der Auferstandene hat Menschen verändert und wie er sie verändert hat. In unserer germanischen Geschichte, diese schrecklichen Wotanskämpfer. Was hat Gott in unserem Volk gewirkt? Menschen total verändert. Und sie erleben das immer wieder im Leben gestrandeter oder süchtiger Menschen. In zerstrittenen Ehe wie Jesus verwandelt. Und deshalb ist die wichtigste Botschaft, Menschen von Jesus zu sagen. Und Jesus muss sich selber offenbaren und Menschen mitteilen. Das ist ganz wunderbar, dass es tut. Jesus erkennen. Und jetzt das Zweite. Also kennst du wirklich Jesus persönlich? Ist er dein Herr? Das ist meine Frage an Sie. Jeder Gottesdienst ist der Evangelisation. Es geschieht heute so wenig Evangelisation. Entscheidungsruf. Jede Verkündigung. Willst du oder willst du nicht? Du entscheidest drüber. Das Zweite ist, allein Jesus gibt das Leben in ganzer Fülle. Ja, das ist ja heute in unserer Zeit schon eine Sache, wenn man so einen Satz sagt. Die Leute meinen ja also, wenn ich an Jesus glaube, dann muss ich auf alle Freuden der Welt verzichten. Und in der Welt, wenn ich von Jesus weggehe, dann liegt das Leben. Es gibt ja ganz viele Christen, die meinen, sie müssen in die Welt gehen, um ihren Glauben zu leben und dort aus Erfüllung zu finden. Ich bin ja in diesen herrlichen Stand versetzt und viele beneiden mich, wo man sein Gehalt bezieht, ohne dass man noch was schaffen muss. Aber ich muss Ihnen sagen, was ist denn auch eine Rentnerzeit? Golfspielen in Florida, Bierdeckel sammeln oder Muscheln auf Sylt, was ist dein Lebensziel? Solange wir leben, kann doch das auch im Ruhestand, wo wir sind, für euch junge Leute, genauso als Schüler. Ich will etwas für den Auferstandenen und mit ihm und in ihm vollbringen. Und wo er mich braucht, hat jeden Platz. Herr, ich will dir dienen, wenn du mir noch meine Sinne erhältst und meine Kraft. Ich will ein Zeuge sein für dich, in ganzer Schlichtheit. Das ist wunderbar. Dass Jesus das Lebenserfüllung, wer Jesus hat, hat das Leben. Sehen wir es im Johannesbrief. Und es hat schon Johannes der Täufer angekündigt. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und du wirst nirgendwo in der Welt Erfüllung finden, am wenigsten in der Sünde. Am wenigsten ohne Jesus wird es enttäuschend und bitter sein und leer. Und darum leben wir in einer Stadt, wo so viel unerfüllte Menschen sind. Da haben sie in dieser Nacht wieder Menschen das Leben genommen, weil sie keinen Sinn mehr sehen, obwohl sie Geld haben und äußere Versorgung und eine schöne Wohnung. Und sie kennen das Leben nicht mehr. Und da sind wir gerufen als Boten, als Zeugen. Und da heißt es, muss das Alte bei dir abgelegt werden. Wie in der Beschneidung war es ein Symbol, legt das alte Leben ab. Das ist oft vergessen bei uns, dass wir das alte, menschliche, fleischliche Leben ablegen müssen. Paulus sagt, ich bin der Welt gekreuzigt. Ich lasse mich nicht mehr verführen nach meiner alten Art, so wie ich früher gelebt habe. Die Welt ist mir gekreuzigt, ich bin der Welt gekreuzigt. Die meisten Christen heute haben gar keine Klarheit mehr, wie sie in der Welt leben sollen. Dass die Welt eine Versuchung für sie ist. Hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Ja doch, ich habe sie durch. Halt mal. Da, wo sie dich von Christus trennt. Ich liebe mein Leben, ja. Aber erst von Christus her. Und das, was in der jüdischen Beschneidung das Symbol war, das ist weggetan, das Alte. Und dann das Neue. Wie kriegt man denn das Neue? Jetzt steht hier das Wort durch die Taufe. Also wissen Sie, das ist ein Verhängnis heute in der evangelikalen Christenheit ebenso. Dass dauernd gesagt wird, durch die Taufe, ist ein Unsinn. Die Taufe ist ein Wortzeichen, haben wir gelernt mit Johannes Brenz, ein Zeichen. Mehr nicht. Sie deutet was ganz Wichtiges an. Aber ich kriege nicht durch das Wasser der Taufe, auch nicht durch die Zelebrierung der Taufe, das neue Leben mit Christus. Sonst müsste ich mir ja nur eine Feuerwehrspritze kaufen, das Volk taufen in Afrika. Sondern, seht ihr da, die Taufe hat symbolisch deutlich gemacht, das alte Leben ist versenkt. Die Reinigung. Durch den Glauben, genau das steht, mit ihm seid ihr auch auferstanden. Durch den Glauben, durch das, dass du Jesus mit beiden Händen fasst. Herr Jesus, dir gehöre ich im Leben und im Sterben. Und wenn das fehlt, kannst du getauft zur Hölle fahren. Und das muss man wissen, so steht es hier im Paulusbrief. Weil der Glaube allein das Entscheidende ist, der die Christusverbindung, das ist doch völlig klar. Durch die Christusverbindung, sonst hätte Paulus nie sagen können, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Stellen Sie mal vor, der hat gesagt, ich will nicht taufen. Und bei Jesus ganz ähnlich. Und das ist schlimm, wenn heute viele meinen, es müsste die Taufe nachgeholt werden. Macht die jungen Leute völlig verrückt. Ich muss nochmal mich taufen lassen, um richtig Christus. Du musst den Glauben haben. Die Taufe ist ein Zeichen, das Abtun des Alten, das Ersäufen des alten Menschen. Und du musst Jesus aufnehmen, den musst du haben, weil das Wichtige ist. Die Sünde ablegen, das ist herrlich, dass man das so tun kann. Wie im Wasserbad, so war ja auch die Taufe des Johannes, die Wasserbad und weggetan. Und das alte Leben ablegen, kann man denn das, und da kommt das herrliche Wort, jetzt die Schuldurkunde ist zerrissen. Die Schuldurkunde sind ja ganz handfeste Tatsachen, die von unserem Leben reden, was wir versäumt haben, übel getan, ist durchgestrichen, durchgerissen. Ich bin frei und los und ich darf für Christus leben. In der ganzen wunderbaren Vergebung und ein neues Leben beginnen. Jetzt noch ein letztes. Jesus ist die siegreichste Macht der ganzen Welt. Also wir wollen ja sonst den Mund gar nicht so groß aufreißen, aber das ist doch richtig, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Wir werden es am Ende der Welt mal sehen. Wenn es enthüllt wird, was auch in diesen schwierigen Zeiten Gott im Verborgenen durch seine Gemeinde gewirkt hat, auch in ihrem Leben. Weil der Herr Jesus das nicht immer durch Pressehäuser verkünden lässt, was am Verborgenen geschieht. Das ist so wunderbar. Es gibt eine Geister- und Dämonenwelt um uns, das wissen wir, wie viele Menschen davon beherrscht werden und mitgerissen werden. Der Geist der Zeit herrscht. Und dann ist wunderbar, dass Jesus der Auferstandene stärker ist als alle ideologischen Mächte, als alle dämonischen Mächte, stärker als der Teufel in seiner Macht. Wir hatten hier in einem dieser Hochhäuser einmal eine fromme Frau, die zu unserem Gottesdienst gehört hat, und sie hat sehr bekümmert, dass Wand an Wand neben ihr in diesem Hochhaus hier eine Wahrsagerin lebt. Und das sind so wahnsinnig viele Kunden, die jeden Tag gekommen sind. Ich schaffe doch mit den Teufelsmächten, da habe ich Angst. Die beherrschen mich. Und dann gesagt, nein, wo du unter Jesus stehst, da kann der Teufel machen, was er will. Er erreicht gar nichts mehr. Und wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Worms wären, so hat Luther gesagt, ich gehe hinein. Wo Christus, der auferstandene Christus, dich beschirmt, kann nichts geschehen. Und du darfst Sieg erringen über die Macht des Teufels. Es wird der Herr dir schenken, dass du Menschen aus der Knechtschaft der Sünde rausführen darfst. Lästerer, Spötter gegen Jesus. Allein in seiner Kraft und in seiner Macht. Immer wieder kommt einem in Erinnerung, wie viele liebe Leute hier in der Gemeinde waren. Und da war ein junger Student mit 24 Jahren. Beim Besuch seiner Braut in Fellbach hat ihn nachher ein besoffener Autofahrer in der Waiblinger Straße totgefahren. An Weihnachten hat man ihn beerdigt. Und eines seiner letzten Worte war, dass er in seinen Tagebüchern geschrieben hat, wenn nur was für die Sache von Jesus herauskommt, das war's. Das war ihm wichtig. Nur 24 Jahre gelebt. Und das ist herrlich, wenn Sie dieses Motto haben, sagst du, toll, wir haben mehr Zeit. Und die wollen wir nutzen. Und darum werden wir es auch denen zusprechen, die durch die schwere Wegstrecke des Todes gehen. Du darfst das erfahren. Wie die Träumenden wirst du hindurchgehen, weil Jesus bei dir sein wird. So hat er es versprochen. Und gerade in den schwersten Anfechtungen deines Lebens, Paulus, jetzt ein ganz tolles Bild, den Mächten wird die Rüstung ausgezogen, denen werden die Waffen weggenommen. Der Teufel kann gar nichts mehr tun. Und wer dich beherrschen will, das erlebt sogar die verfolgte Gemeinde. Nirgendwo bekehren sich so viele Muslime zu Jesus wie in Nordnigeria, wo die schrecklichen Attentate sind und wo viele tausend Christen, vor allem Frauen und Kinder, umgebracht wurden. Wo die Christen wehrlos für ihre Verfolger beten, weil der auferstandene Christus wirkt. Jetzt ist nur die Frage, kann er bei dir auch wirken? Gehörst du ihm und ist er dein Herr? Und dann geh diesen Weg mit Christus. Er hat die Mächte der Gewalten ihrer Macht entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt und Triumph aus ihnen gemacht. Das will er in deinem Leben auch tun. Du darfst die Erfahrung machen. Wie oft wirst du in eine Aufgabe hineingehen, sagt, da wage ich kaum von Christus zu reden. Aber es war überwältigend. Wie wir angefangen haben, auf die Königstraße zu gehen, um dort Kurzbotschaften zu machen. Wir haben jedes Mal gezittert. Und dann kam noch ein guter Freund, der hat gesagt, der Teufel lässt sich die Stuttgarter Innenstadt nicht so leicht rauben, wie ihr meint. Und dann sind wir jedes Mal beglückt heimgegangen, dass Jesus größer war. Ach, was sind wir doch für Angsthasen. Wir sollten vielmehr mit Jesus wagen, auch in unserer antichristlichen Zeit, in der wir leben. Und Siege für Jesus erringen, mit seinem Wort, im Glauben an ihn und im Vertrauen, dass er das tut, was er in Kolosse schon gemacht hat, im Römerreich. Und was er auch heute ganz wunderbar tut. Amen. Und jetzt singen wir noch von diesem Lied, Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin. Da singen wir noch die Verse 7 bis 9. Das ist das Lied 114. 114.
Oh, my God.
Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für deinen großen Sieg. Ach, verzeih uns, dass wir immer wieder uns so beeindrucken lassen von dem, was unsere Augen sehen. Wie die Welt oft einen Druck auf uns ausübt. Wir denken auch an unsere jungen Leute, die oft so gefordert sind von diesem Druck der Verführung. Dass sie dir treu bleiben können. Und wir brechen so oft ein in Sünde und Ungehorsam. Und der Teufel hat so ein leichtes Spiel mit uns. Herr, das ist so groß, dass du den Schuldbrief zerrissen hast. Durch deinen Opfertod. Und dass dein Blut uns auch jetzt von allen Sünden reinmacht. Von allen Sünden, die wir dir bekennen, die wir bereuen, hassen und lassen. Aber wir wollen auch in unserer ganzen Schwachheit dies wissen und glauben. Deine Kraft ist in unseren Schwachheiten mächtig. Und deshalb wollen wir von dir nicht mehr lassen und nichts mehr ohne dich tun. Und auch in die Tage jetzt vor uns hineingehen und deine Zeugen sein. Auch in den Gesprächen, auch mit unserem Tun, auch mit dem Gehorsam, dass wir eindeutig nach deinem Wort leben. Vielen Dank, lieber Herr. Gib das auch in der Gemeinde und in all deinen Gemeinschaften und Gruppen und Kirchen, wo man sich in deinem Namen versammelt, dass du als der Sieger die Herzen bekehrst und dass dein Wort lebendig ist, dass nicht Menschenträume und Illusionen und Formen alles beherrschen, sondern du, der lebendige Herr, deine Gemeinde sammelst. Und so bringen wir dir alles auch, was uns bewegt, auch die Lieben, die krank liegen, dass du bei ihnen bist und sie grüßt, auch die, die über die Kassette mit uns verbunden sind. Aber Herr, dass du mit uns gehst und dass wir brauchbare Werkzeuge für dich werden, dass deine Kraft in uns mächtig wirken kann. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch von dem schönen Osterlied 111, die Verse 11 bis 13. Das sind mir ganz wichtige Liederverse. Und ganz wichtig, wie tief Kreuztrübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig rein. Was werden Sie für Erfahrungen mit Jesus machen in diesen Tagen, die vor uns liegen? Wenn Sie auf ihn schauen, wenn Sie in ihm leben, mit ihm leben. 111, die Verse 11 bis 13. gebeten abzukündigen. Heute Abend ist das Konzert des Pop-Gospel-Chors des ehemaligen Jugendchors der Gemeinde im Fasanenhof, 19 Uhr dort in der Kirche, in der Bonhoeffer Kirche. Heute Abend 19 Uhr Fasanenhof. Und dann ab dem 19. April wird ein Glaubenskurs angeboten. Er ist für fragende Menschen gedacht, für Skeptiker, für Eltern, die Antworten für Kinder suchen, für Menschen, die sich endlich mal mit Grundfragen des Glaubensbekenntnisses beschäftigen wollen. Bitte melden Sie sich selbst dazu an oder laden Sie dazu persönlich ein. Die passende Einladung können Sie hinten aussuchen. In vielen Gemeinden hat das Vogelhaus Sparkessler in den letzten 6 Monaten daran erinnert, Gemeindehausbau braucht unsere Gebete. Alles übrige Kleingeld, das den Geldbeutel nur beschwert, konnte darin eingeworfen werden. Am 22. April 2012 soll das Ersparte zusammengetragen werden. Wir sind gespannt, wie viel insgesamt als Summe zusammenkommt. Bitte leeren Sie Ihr Vogelhäusle zu Hause in eine Tüte und bringen Sie die Münzen mitten in den Gottesdienst um 9.30 Uhr oder 10.45 Uhr. Alle Münzen werden als Sammelsack bei der Bank abgegeben. Es ist kein Wettbewerb, wer am meisten gesammelt hat. Doch eine kleine Überraschung wartet in der Kirche auf Sie und Ihre Kinder. Außerdem findet am 22., das ist der nächste Sonntag, das nächste Baucafé statt, wo Sie alle neuen Informationen über unser Bauprojekt erhalten können. Das Baucafé findet im Anschluss an den ersten Gottesdienst statt. Dann ist noch eine Notiz da. Das Opfer soll heute für Hilfe Brüder bestimmt sein. Bitte ein Projekt konkret benennen. Danke, das tue ich ganz arg gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Nachfolger ein Projekt gerade in diesen Tagen gemacht haben für die verfolgten Christen in Nigeria. So viele Kirchen auch zerstört wurden und für die Familien derer, die getroffen sind. Und die ja immer gesagt haben, betet für uns, dass wir nicht zurückschlagen. Sonst wird unser Zeugnis von Jesus unglaubwürdig. Und es ist ganz wunderbar, dass wir auch einfach ein Stückchen der Not mittragen dürfen durch diese Gaben. Wir gehen zweckbestimmt für die verfolgten Christen im Norden Nigerias. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Mit diesem Jesus dürfen Sie an Ihren Platz stehen und er wird Sie segnen. Er wird bei Ihnen sein und seine Herrlichkeit vor Ihnen offenbaren. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.